Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
Deutschland hat Rücken. Das merken Zigtausende, wenn sie aufstehen oder sich bücken oder einfach lange sitzen. Und da sind wir auch schon bei einer der Ursachen: zu wenig Bewegung. Aber es gibt noch andere, nämlich seelische. Ein Interview zum sogenannten psychosomatischen Rückenschmerz in etwa einer Viertelstunde. Ich bin Monika Dollinger und ich begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Das sich heute auch mit der Frage beschäftigt, ob die Menschen auf dem Land medizinisch schlechter versorgt sind. Zuerst aber zu einem anderen Thema: Umweltgifte. Mono-N-Hexylphthalat ist ein seit Jahren verbotener Weichmacher, der die Fruchtbarkeit schädigen soll. Und er wurde Ende letzten Jahres in zahlreichen Urinproben von Kleinkindern in Nordrhein-Westfalen gefunden. Im Vergleich zu Proben von 2017 habe sich der Anteil der belasteten Proben von 26% auf über 60% erhöht, so das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. Darüber hinaus hat sich bei den hochbelasteten Kindern die Konzentration in etwa verzehnfacht. Nach ersten Meldungen vom Umweltbundesamt könnten Sonnenschutzmittel eine der Ursachen sein. Bewiesen ist aber noch nichts. Johannes von Kreitz ist der Frage nachgegangen, wie und ob man überhaupt die Schädigung durch Umweltgifte feststellen kann.
Der Lebensmittelchemiker Dr. Holger Koch ist Leiter des Labors Biomonitoring an der Ruhr-Universität in Bochum. Auch sein Labor war an den Analysen der bisher gefundenen Urinproben beteiligt.
Diese Substanz beeinflusst das Hormonsystem und bewirkt ganz im Speziellen, dass das männliche Sexualhormon Testosteron reduziert wird. Und diese Testosteronreduktion hat zu bestimmten Lebensphasen kritische Auswirkungen. Vor allen Dingen dann während der Schwangerschaft, während sich der männliche Nachwuchs sexuell differenziert. Wenn hier Testosteron fehlt, könnte es Fehlbildungen der Sexualorgane geben und auch im späteren Leben dann eine Unfruchtbarkeit.
Ein Anstieg von derartigen Fehlbildungen bei Neugeborenen im letzten Jahr wäre aufgefallen. Zentral erfasst und erforscht werden diese in Deutschland zwar nur an zwei Universitäten, an der Otto-Gürke-Universität in Magdeburg und im Mainzer Modell der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Geht man aber davon aus, dass die fraglichen Sonnencremes deutschlandweit genutzt werden, wären eventuelle Schädigungen auch hier sichtbar geworden, so der Leiter des Mainzer Modells, der Mediziner und Epidemiologe Avi Wiesel.
Also Fehlbildungen sind etwas, was bei Geburt sichtbar ist und direkt ein Organ betrifft. Und eben, weil es bei der Geburt vorhanden ist, weiß man auch, dass die Ursache davon in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft liegt. Größtes Beispiel hierfür war damals Kontergan. Plötzlich traten gehäuft Kinder auf, wo ein ganzer Arm, eine Extremität gefehlt hat. Und es wurde Alarm geschlagen und es wurde etwas festgestellt. Das war sozusagen der Weckruf der Epidemiologie.
Im Fall der gefundenen Weichmacher wären laut Dr. Avi Wiesel unter anderem sogenannte Hypospadien oder Epispadien denkbar. Das sind die häufigsten Fehlbildungen im Genitalbereich von Jungen und ihre Ursache kann im Testosteronmangel während der ersten Schwangerschaftswochen liegen. Merkmale sind unter anderem eine geschlitzte Vorhaut und dass die Harnröhre entweder unterhalb des Penis oder oberhalb liegt. Laut Avi Wiesel ist das bei der Geburt nicht in allen Fällen offensichtlich. Es gibt aber trotzdem solide Daten zur Anzahl solcher Fehlbildungen, sowohl für Deutschland und auch auf europäischer Ebene.
Hier muss man leider sagen, dass die ziemlich häufig übersehen wird, obwohl in diesem Falle die Mainzer Daten und ich glaube auch die aus Sachsen-Anhalt und letztendlich sogar die europäischen Daten für jetzt explizit überall ca. 17,5 auf 10.000, sowohl bei uns, da ist sie etwas geringer, ungefähr bei 10 auf 10.000. Sie sehen, bewegen uns Bereich von 1 auf 1.000. Das ist sehr selten.
Weil die Anzahl der Fehlbildungen in der Statistik auf die Gesamtzahl der Bevölkerung berechnet wird, von Hypospadie oder Epispadie aber nur Jungen betroffen sind, kann man das Risiko nochmal halbieren. Und laut dem Epidemiologen Avi Wiesel sind diese Zahlen seit über 20 Jahren stabil.
Interessant ist auf jeden Fall, dass von 1998 bis 2021 überhaupt kein Unterschied mehr zu sehen ist. Das schwankt im statistischen Rahmen immer. Und wenn es tatsächlich ein kumulierendes Umweltgift wäre, dann müsste auch die entsprechende Fehlbildung, wenn die denn tatsächlich ausgelöst wird, auch langsam immer weiter ansteigen. Und das ist tatsächlich nicht zu sehen.
Eine Entwarnung ist das nicht, aber es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass die Dosis des Umweltgifts Monoenhexylphthalat in den Cremes zu gering ist, als dass sie Menschen schädigt. Dr. Birgit Gutsche verweist auf Einschätzungen des Bundesamtes für Risikoforschung, wonach im Moment kein Risiko für die menschliche Gesundheit besteht. Sie warnt im Gegenteil ausdrücklich davor, wegen der Funde auf Sonnencremes zu verzichten, weil diese ein wesentlicher Schutz vor Hautkrebs sind. Und die Suche nach weiteren möglichen Quellen geht weiter, denn es ist gar nicht sicher, dass Sonnencremes die einzige Quelle waren, warum Monoenhexylphthalat in den Urinproben nachgewiesen werden konnte.
In diesem Jahr werden aufgrund dieser Funde die Produkte gezielt auch nach den Phthalaten untersucht werden. Und Firmen, die müssen die Sicherheit ihrer Produkte belegen. Diese Sicherheitsbewertungen werden wir uns anschauen und kritisch prüfen. Und letztlich wird es dann so sein, dass Produkte, die Gehalte an diesem Phthalat enthalten, die technisch vermeidbar sind, nicht verkauft werden können.
Sie hören das Gesundheitsmagazin. Immer mehr Kliniken in Deutschland schreiben rote Zahlen. Bis Ende 2030 könnte jede vierte Klinik dicht machen. Gerade ländliche Regionen stellt das Krankenhaussterben vor extreme Herausforderungen, zumal es schon vielerorts keinen Arzt mehr gibt und auch keine Apotheke. Was ist los in Bayern? Wird die Landbevölkerung medizinisch abgehängt? Und was heißt das für die Menschen? Eine Spurensuche von Martina Schuster und Johannes Türmer.
Mitteleschenbach im Landkreis Ansbach. Es geht ruhig zu in dem 1700 Einwohnerdorf. Und bald wird es noch ruhiger. Denn schon in wenigen Wochen schließt der letzte verbliebene Arzt in der Gemeinde aus Altersgründen seine Praxis. Verzweifelt hat Dr. Hans-Erich Singer nach einem Nachfolger gesucht, doch vergebens.
Im letzten Jahr waren 3 oder 4 Kollegen da, haben sich das angeschaut und haben dann gesagt, nee, ich gehe dann doch lieber in die Stadt.
Die Apotheke ist schon lange weg, jetzt dann auch der Arzt. Für die Menschen im Ort ein herber Schlag. Gerlinde Schlund ist seit vielen Jahren hier Patientin.
Es ist schon sehr komisch, weil wir sind ja das gewöhnt von Kindheit an, dass immer ein Hausarzt hier war in der Ortschaft. Und das ist schon ein sehr großer Einschnitt. Ne?
Ein anderer Patient ergänzt.
Wir haben jetzt Gott sei Dank eine Arztpraxis gefunden, die uns aufnimmt. Müssen wir halt mal schauen.
Ist das schwierig?
Es ist sehr schwierig. Die meisten Ärzte sind voll, nehmen keine weiteren Patienten auf.
Dabei sind laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern genügend Ärzte in der Region angesiedelt. Der hausärztliche Versorgungsgrad im Raum Gunzenhausen, wozu Mitteleschenbach nach der Bedarfsplanung gehört, liegt sogar deutlich über dem Soll, bei 111%. Aber vieles ist Statistik, meint Dr. Hans-Erich Singer, der jahrelang auch in Ärzteverbänden aktiv war.
Schauen Sie, in Gunzenhausen sind 16 Hausärztinnen und Hausärzte niedergelassen und in Mitteleschenbach eben nur einer, in Merkendorf auch nur einer, in Wolfmannseschenbach 2. So, das heißt, je mehr Sie sich von den Mittelzentren entfernen, desto dünner wird dann die Versorgungslage.
Das ärgert Patientin Gerlinde Schlund.
Also wir am Land, wir werden doch schon ein bisschen vernachlässigt in dem ganzen System.
Vor allem ältere Menschen haben es ohne Arzt vor Ort schwer. Und ohne Auto keine Chance. Die Busfahrpläne sind übersichtlich. Nur 3 bis 4 Mal am Tag fährt der Bus in die umliegenden Ortschaften. Auch Bürgermeister und Gemeinde haben bei der Suche nach einem neuen Arzt geholfen. Dazu gibt es inzwischen eine Vielzahl an Förderprogrammen. So zahlt zum Beispiel der Freistaat Bayern eine Landarztprämie von bis zu 60.000 Euro. Gebracht hat hier das alles nichts. Besonders bitter für die Menschen, auch die nahegelegene Klinik in Neuendettelsau ist seit Anfang des Jahres dicht. Aus finanziellen Gründen hat der Träger Diakoneo den erst vor wenigen Jahren neu errichteten Krankenhauskomplex geschlossen. Millionen Investitionen in Stationen, die nun größtenteils leer stehen. Auch anderswo in Bayern droht die Schließung von Krankenhäusern. Wir sind im niederbayerischen Mainburg im Landkreis Kelheim. Hier soll das örtliche Krankenhaus mit Notaufnahme und Intensivstation in ein erweitertes Gesundheitszentrum umgewandelt werden. Für viele Bürger ein Albtraum, wie Annette Setzensack von der Bürgerinitiative Rettet das Krankenhaus Mainburg erklärt.
Wir hätten dann keine
stationäre Versorgung mehr, wir hätten keine Chirurgie mehr im stationären Bereich, wir hätten keine Intensivstation mehr, keinen Schockraum mehr, keinen Herzkatheter mehr. Also sozusagen könnte auch der Rettungsdienst des Mainburger Krankenhauses nicht mehr anfahren.
Professor Christian Lackner allerdings, der überall in Bayern Krankenhäuser berät und auch in Mainburg als Experte beteiligt war, sieht die Zukunft in erweiterten medizinischen Gesundheitszentren, die für viele Standorte in Bayern geplant sind. Auch in Mainburg.
Das erweiterte Gesundheitszentrum ist ein ganz wichtiger Player zukünftig auch in der Fläche. Was bedeutet denn das für die Bevölkerung? Es ist der Rettungsdienst weiterhin da. In Mainburg haben wir auch noch Luftrettung rund um die Uhr, möglicherweise erweitert auch in Ingolstadt zukünftig in den Tagesrandzeiten. Also Rettungsdienst ist gesichert, schwere Notfälle sind gut organisiert. Jetzt ist die Frage, was haben wir noch vor Ort? Es wird zukünftig eine Bereitschaftsdienstpraxis geben. Es wird eine D-Arztpraxis für die Arbeitsunfälle dort geben. Es wird eine Anlaufposition für rund um die Uhr, 365 Tage für die leichteren Akutfälle geben.
Allerdings kein vollwertiges Krankenhaus mit Notaufnahme und Intensivstation, so Kritiker aus der Bürgerinitiative.
Wir haben hier ein relativ großes Einzugsgebiet, über 42.000 Menschen sind betroffen. Und wenn es das Haus nicht mehr gibt, in der Form, wie es es heute gibt, dann muss ich schon sagen, sind wir Menschen zweiter Klasse. Wir haben das gleiche Anrecht auf die gleiche Gesundheitsversorgung wie Menschen in einer Großstadt.
Wir werden kämpfen bis zum Schluss für unser Krankenhaus. Wir haben eine breite Unterstützung in der Bevölkerung, quer durch den ganzen Landkreis und darüber hinaus.
Die Mitglieder der Bürgerinitiative verweisen darauf, dass die ärztliche Versorgung überall in Bayern gleichwertig gewährleistet sein muss. Sogar in der bayerischen Verfassung heißt es:
Der Staat fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern, in Stadt und Land.
In diesem Zusammenhang gibt es noch ein weiteres Problem: die oft langen Fahrzeiten der Rettungsdienste. Nach dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz soll der Rettungsdienst überall in Bayern innerhalb von 12 Minuten nach Alarm beim Patienten sein. Doch das klappt von Jahr zu Jahr weniger. In Großstädten immerhin noch in 93,2% der Fälle. In ländlichen Gemeinden sank diese Quote in den vergangenen Jahren auf nur noch 73,9%. Wir sind am Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Universität München, das die rettungsdienstliche Versorgung in Bayern plant. Der Leiter Dr. Stefan Brückner beobachtet, dass die Rettungsdienste insgesamt vom Bürger immer häufiger beansprucht werden. Seine Einschätzung?
Die Situation wird angespannter werden. Das liegt zum einen daran, dass natürlich auch der normale Patient, sage ich mal, der jetzt keine spezielle Behandlung braucht, wenn ein Krankenhaus der Grundversorgung wegfällt, auch nicht mehr dorthin gebracht werden muss, sondern die Fahrzeiten verlängern sich. Insofern steht dieses Rettungsmittel dann auch für Schwerverletzte oder kritisch Kranke in der Zeit, in der er jetzt in das weiter entfernte Krankenhaus fahren muss, nicht zur Verfügung. Also wenn jetzt einzelne Häuser wegfallen, wird es sicherlich für den Rettungsdienst eine Mehrbelastung bedeuten, einfach durch eine längere Bindungszeit der Rettungsmittel.
Bei der Mainburger Feuerwehr ist man in Sorge. Denn neben den alltäglichen Einsätzen bergen die Feuerwehrler immer wieder auch Schwerverletzte auf der nahen Autobahn München-Regensburg. Und die kamen bisher oft in die Notaufnahme im Mainburger Krankenhaus, erklärt Wolfgang Schöll, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins.
Wenn da heute einer eingezwickt ist und wenn ich eine Crashrettung machen muss, kann ich den in 5 Minuten raus, aber wenn er nach 40 Minuten das nächste Krankenhaus hat, da kann es zu spät sein.
Und selbst wenn es nicht um Noteinsätze geht, im ländlichen Raum gibt es auch noch andere Probleme, was die medizinische Versorgung betrifft. Wir sind im niederbayerischen Rohr. Hier hat die einzige Apotheke am Ort zugemacht. Bürgermeisterin Birgit Steinsdorfer kann es noch gar nicht fassen.
Das ist ein herber Verlust für unsere Marktgemeinde. Es war trotz vieler Maßnahmen, Aktionen, Anrufe und Gespräche leider nicht möglich, einen Apotheker, der den Dienst hier übernimmt und als Filialleitung agiert, zu gewinnen.
Und nicht nur hier. Allein im vergangenen Jahr haben in Bayern über 100 Apotheken für immer geschlossen. Viele von ihnen auf dem Land. Zurück nach Mitteleschenbach und Landarzt Dr. Hans-Erich Singer. Ob Hausärzte, Krankenhäuser oder Apotheken, er sieht in allen Bereichen dringenden Handlungsbedarf, gerade für ländliche Regionen.
Das Versprechen in der Bayerischen Verfassung der gleichen Lebenschancen in ganz Bayern, naja, das beginnt auf tönernen Füßen zu stehen.
Ein trauriger Ausblick für viele Menschen auf dem Land. Sie fürchten nicht ganz ohne Grund, in der medizinischen Versorgung Stück für Stück abgehängt zu werden.
Die medizinische Versorgung im ländlichen Bayern. Darüber berichtet auch die Sendung Mehrwert, zu finden in der ARD-Mediathek. Statistiken zufolge wissen 80% der Erwachsenen, wie sich Rückenschmerzen anfühlen. Und die Ursache steckt häufig in den Muskeln, Sehnen oder Faszien. Stichwort Verspannungen. Natürlich gibt es dafür ganz konkrete Gründe, wie zum Beispiel zu langes Sitzen oder Verletzungen. Heute wollen wir uns anlässlich des Rückentages letzten Freitag einmal mit den anderen Gründen beschäftigen, dem psychischen. Professor Markus Schiltenwolf ist Orthopäde am Universitätsklinikum Heidelberg und kennt sich mit dem psychosomatischen Rückenschmerz gut aus. Guten Morgen, Herr Professor Schiltenwolf.
Schönen guten Morgen.
Die Psyche und der Rücken, wie hängen die denn eigentlich genau zusammen?
Wir können es ganz einfach beginnen, indem wir fragen, hat ein Mensch mit Rückenschmerzen für seine körperlichen Bedürfnisse Zeit? Denn die Zeitfrage ist natürlich immer eine Frage der Wertschätzung. Nehme ich mir für meinen Körper Zeit? Räume ich ihm die Wertschätzung ein, die er braucht? Oder mache ich da etwas anderes, was gegebenenfalls für die körperlichen Bedürfnisse nicht bedeutsam oder vielleicht sogar schädlich ist? Das heißt also, wir beginnen schon mit diesem Zeitkonflikt. Was ist mir wichtig und was wertschätze ich? Und diese banale Frage steht häufig ganz am Anfang, ehe wir noch viele andere Gesichtspunkte beurteilen. Ja, Patienten, Betroffene stehen immer in Konflikten, ob es um die Versorgung anderer oder ihrer eigenen Bedürfnisse geht, ob sie aus Dankbarkeit etwas tun müssen, was ihnen vielleicht gar nicht hilfreich ist und so weiter und so fort. Also lassen wir es einfach beginnen und wir achten nur auf die Frage zunächst, wofür nehmen sich Betroffene Zeit?
Und wenn sie sich keine Zeit nehmen und belastet sind im Alltag, wieso führt es denn dann zu Rückenschmerzen? Es ist ja eigentlich eine psychische Belastung, die mit der körperlichen Belastbarkeit nicht in Einklang zu bringen ist.
Naja, wenn wir davon ausgehen, dass derjenige, der sich für seine körperlichen Bedürfnisse keine Zeit nimmt, dann würden wir sagen, er überlastet sich durch andere Aufgaben, er sitzt zu viel, er bewegt sich zu wenig, er geht mit seinen körperlichen Ressourcen nicht gut um, er überfordert sich oder er unterfordert sich, je nachdem, aber auf jeden Fall der Bezug zu den eigenen Bedürfnissen ist so schlecht ausgebildet, dass eben die körperlichen Gesichtspunkte von Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit sich im Laufe der Zeit einfach sehr ungünstig entwickeln. Also aus der motivationellen Situation, was tue ich für mich, entwickelt sich dann im Weiteren natürlich auch eine körperliche Konsequenz.
Und wie läuft es körperlich ab, wenn die Seele sozusagen sagt, ich bin belastet, der Mensch selber nimmt es nicht wahr? Wie kommt es zu diesem Schmerzsignal, zu diesem Schmerzreiz?
Also eine höhere Stressbelastung senkt zunächst einmal in der Dauerwirkung die Schmerzschwellen. Aber auf der anderen Seite führt es natürlich auch zu ganz einfachen körpereigenen Reaktionen, wie zum Beispiel eben die von Ihnen schon benannte Verspannung. Und die Verspannung führt eben auch dazu, dass die dynamischen Prozesse in einem Körper, die sich aus der Bewegung ergeben, und die Bewegung ist ja immer etwas, was eigentlich schmerzlindernd wirkt, dass das für die Betroffenen gar nicht mehr spürbar wird. Sie bleiben in der Verspannung, in der Anspannung hängen und erleben sich dementsprechend als mehr oder weniger bewegungsunfähig. Der Körper wird immer fremder und dementsprechend verliert man auch die Steuerungsfähigkeit der eigenen körperlichen Funktionen. Also letztendlich geht es ja dann darum, dass der Patient wieder eine gute Beziehung zu seinen körperlichen Funktionen herstellen kann und das, was er verloren hat, wiederentdecken kann.
Wann und wie sollte denn nach solchen psychischen Ursachen für die Rückenschmerzen gesucht werden? Also gleich beim ersten Termin in der orthopädischen Praxis oder erst, wenn körperliche Gründe wirklich ausgeschlossen sind?
Also es ist immer ganz gut, wenn man einen Sowohl-als-auch-Blick auf eine solche Situation hat. Also zunächst einmal natürlich die Ausprägung der körperlichen Betroffenheit wahrnimmt, auch sieht, gibt es irgendwelche Warnzeichen für eine wesentliche, vielleicht sogar vital bedrohliche Grunderkrankung, dass man das in der Befragung und Untersuchung sieht, genauso aber auch fragt, in welcher aktuellen Situation befinden Sie sich, also sowohl als auch.
Sie sind ja Orthopäde. Wenn Sie jetzt Patientinnen und Patienten auf ihre Belastung ansprechen, dass das eine Ursache für die Schmerzen, Rückenschmerzen sein könnte, wie reagieren die? Sind Sie offen?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das hängt natürlich auch von der Art der Gesprächsführung ab. Also man sollte jetzt irgendwelche Erkenntnisse oder Einschätzungen nicht wie einen stinkenden Putzlappen den Patienten um die Ohren hauen, sondern sehr schonend, aber auch immer unterstützend mit den Patienten sprechen, sodass die Patienten den Eindruck haben, sie können nun doch mehr, als sie befürchtet haben. Patienten gehen ja auch wegen der Schmerzen mit Angst zum Arzt. Und wenn der Arzt beruhigen kann und unterstützen kann, dann ist es schon mal ganz wichtig, dass die Krankheitslast damit etwas verringert wird. Also Unterstützung ist immer das erste Gebot und gar nicht so sehr eine Analyse psychischer oder biografischer Belastungen, sondern zunächst einmal immer, wie komme ich durch diese Schmerzepisode gut hindurch? Also Beruhigung und Unterstützung in der Interaktion zwischen Arzt und Patient.
Welche Maßnahmen empfehlen Sie den Patienten, damit sie aus den psychosomatischen Rückenschmerzen rauskommen?
Naja, also der Zugang zu der lockernden Bewegung ist immer ganz wichtig, gerade wenn es eben sehr schmerzhaft ist und wenn alles verspannt ist oder verklemmt ist, ist das ganz wichtig, dass man das, was geht, in einem regelmäßigen Umfang betreibt. Also sprich, schwimmen gehen, spazieren gehen, auch wenn man ein bisschen hinkt, das ist nicht schlimm, das ist immer mit der Botschaft verbunden, darunter wird es im Laufe der Zeit ganz sicher auch besser. Und natürlich etwas dehnen, vielleicht auch ein wenig Muskelentspannung oder ein bisschen Atemübungen, meditieren, all das führt zur Lockerung der verspannten Muskulatur. Also einerseits Bewegung, andererseits Entspannung.
Und auf psychischer Ebene noch mehr, teilweise sogar auch Psychotherapie?
Naja, das ist ja schon eine Art von primärer Psychotherapie, indem ich etwas tue und ich merke, das, was ich tue, kommt bei mir auch wieder gut an. Also diese Selbstverstärkung, das ist sozusagen der einfachste Weg, um die Ressourcen eines jeden betroffenen Patienten zu fördern. Eine Psychotherapie im eigentlichen Sinne kommt eigentlich nur in Betracht, wenn tatsächlich es sich um wesentliche psychische Faktoren geht, die durch diese Unterstützungsmaßnahmen nicht ausreichend zur Ruhe kommen. Also wenn es um schwerwiegende Konflikte am Arbeitsplatz oder innerfamiliär geht, dann kann man daran auch noch denken. Aber da ist ja auch ganz wichtig, dass die Psychotherapie im engeren Sinne auf das Schmerzerleben eigentlich gar nicht so starke Effekte ausübt, sondern eher effektvoll sein kann, wenn man dann bei Fortbestehen von Beschwerden sogenannte interdisziplinäre, multimodale Schmerztherapieverfahren durchführt, wo man dann körpertherapeutische und psychotherapeutische Maßnahmen kombiniert.
Professor Markus Schiltenwolf war das, Orthopäde am Universitätsklinikum Heidelberg zu den psychischen Ursachen von Rückenschmerzen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Den Podcast dieses Gesundheitsmagazins finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.